Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Heute begrüße ich eine Frau, die gerne anpackt. Eine Unternehmerin im besten Sinne, eine, die immer wieder Neues wagt. Sie ist Vorsitzende des Start-up-Verbandes Deutschland, hat in Corona-Zeiten sich einen Namen gemacht in der digitalen Bildung. In ihrem Buch Das neue Land, da macht sie konkrete Vorschläge für die Zukunft Deutschlands. Sie hat einen eigenen Podcast, ist Investorin und hat ihr Geld und ihre Freizeit als frühere Fußballerin auch in einen eigenen Verein gesteckt, den FC Viktoria Berlin. Ganz herzlich willkommen, Verena Pauster.
Vielen Dank.
Frau Pauster, Sie spielen noch ein bisschen Fußball, waren früher viel aktiver und wir fangen jetzt mit der Leidenschaft an. Wie geht's denn dem FC Viktoria Berlin? Die haben am Wochenende, glaube ich, gewonnen, oder?
Die haben am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt Frauen 2 gewonnen. Dem geht's gut. Also ich meine, das ist natürlich ein riesengroßes Experiment, was wir da wagen und keiner weiß, wie es ausgeht. Also unser erklärtes Ziel ist ja, innerhalb von 5 Jahren in der ersten Bundesliga zu spielen und diese 5 Jahre sind nächsten Sommer rum. Okay. Also das heißt, der Druck ist da. Aber ich hätte es mir nie träumen lassen, dass man einen Fußballclub übernehmen kann und ihn dann so führen kann, wie man denkt, dass eigentlich Clubs geführt werden müssten. Also mit viel weniger Hierarchie, viel mehr auf Augenhöhe, modern, digital. Und dass das bisher so gut klappt, macht mich sehr glücklich.
Das klingt jetzt so ein bisschen so nach einer Blaupause eigentlich auch für ein Unternehmen. Also einen Fußballverein gründet man ja, weil man denkt, die schaffen das, die können gewinnen.
Ja.
Gründet man so auch ein Unternehmen?
Absolut. Also ich glaube, am Anfang steht immer dieser Traum, was ist, wenn es klappt, was ist, wenn es groß wird, wenn da irgendwann ganz viele Menschen arbeiten, man die Rahmenbedingungen ein bisschen selber mitgestalten kann. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, lass uns diesen Club angehen wie ein Startup. Lass uns gar nicht so viel gucken, was machen die anderen und was war in der Vergangenheit das Erfolgsrezept, sondern lass uns so unser eigenes für die Zukunft entwickeln. Und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen ein guter Ratgeber, wo ja alles so im Wandel ist, dass man gar nicht weiß, was ist denn jetzt richtig oder falsch.
Es sind schwierige Zeiten, schwierige wirtschaftliche Zeiten, Krisen, Kriege, die diese Zeit prägen, viel Verunsicherung. Ist das eine gute Zeit, um Unternehmen zu gründen?
Erstaunlicherweise ja. Also wenn man in die Geschichte zurückguckt, dann waren Krisenzeiten immer Unternehmerzeiten. Siemens ist 1847 gegründet worden, kurz vor der Deutschen Revolution, Wirth in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges 1945, SAP auf der Spitze der Ölkrise 1972, Zalando 2008, 2009 Lehman-Krise. Und wenn man jetzt guckt, dass letztes Jahr 29% mehr Startups in diesem Land gegründet wurden als 2024, dass also 3.600 Tech-Unternehmer und Unternehmerinnen letztes Jahr im dritten Jahr der Rezession gesagt haben, ich starte jetzt was Neues, ich glaube dran, dann unterschätzen wir, glaube ich, dass in Zeiten, wo die Welt schwierig ist, gerade Menschen natürlich nach vorne gehen, die sagen, jetzt erst recht. Also jetzt haben wir ja die Wahl. Verwalten wir jetzt den Untergang oder greifen wir nochmal an? Und in der Startup-Szene merkt man gerade sehr diese Aufbruchsstimmung aus, komm, wir versuchen es jetzt.
Aber nach außen hat man ja das Gefühl, es ist irgendwie alles schlecht. Es wird wahnsinnig viel geklagt. Ja. Die klassische deutsche Wirtschaft beklagt das mangelnde Wachstum. Also ist das passt ja gar nicht so ganz zusammen.
Ne? Nee, das passt nicht zusammen. Und da kommen die Erfolgsgeschichten oder die Geschichten des Gelingens dieses Landes auch immer zu kurz. Ich habe so das Gefühl, wir haben uns jetzt alle auf das Narrativ verständigt. Wir können es nicht mehr. Deutschland schafft sich ab. Wann ziehst du hier weg? Ja, und das ist halt so uninspirierend, so ins Gespräch zu gehen und so durch den Tag zu gehen. Und ich bin die, die sagt, lass mal wieder an den Stärken dieses Landes langhangeln, lass mal die Geschichten des Gelingens erzählen. Und die gibt es. Ja, also von ESA Aerospace, wo ich finde, wir müssten alle an den Bildschirm kleben, wenn die ihre Raketen testen, bis hin zu Fusionsenergie, wo wir weltweit vorne mitspielen. Also diese Geschichten werden zu wenig erzählt, unter anderem auch, dass Sachsen das Bundesland war, was den größten Zuwachs an Gründern und Gründerinnen letztes Jahr hatte, plus 56% Gründungsaktivität in Sachsen letztes Jahr. Das sind Geschichten, die höre ich wenig.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass diese Geschichten so wenig erzählt werden?
Ich glaube, also Negatives generell klickt besser. Man hat so das Gefühl, da ergötzt man sich so an dem Leid anderer oder findet Beweise dafür, dass man sich selber auch nicht mehr anstrengen muss. Und die positiven Geschichten haben ja immer so ein bisschen was von Zweckoptimismus aus. Ja, ja, das mag ja sein, aber hast du mal gesehen das? Und das eine ist richtig und das andere. Also ja, wir verlieren gerade 10.000 Industriearbeitsplätze pro Monat und das ist ja ein Fakt. Und auf der anderen Seite sind 3600 neue Unternehmen gegründet worden. Und so dieses Alte gegen das Neue nicht auszuspielen, nicht zu denken, entweder oder, sondern wie kann zusammen ein Rezept für die Zukunft werden? Das ist so ein bisschen meine Mission.
Sie haben auf dem Arbeitgebertag auch die Rede gehalten heute. Da haben Sie gesagt, wir suhlen uns natürlich jetzt gerade auch in dieser Krise und sagen als Wirtschaft, wir können es ja gar nicht mehr können, weil es so schwer geworden ist. Also welche Vorwürfe machen Sie dann letztendlich auch der klassischen Wirtschaft?
Den Vorwurf, dass wir so tun, als ob es noch nie so schwer war wie jetzt. Also ich komme aus einem Familienunternehmen, wir sind über 300 Jahre alt, ich bin die 10. Generation. Wenn ich mir vorstelle, wie meine Vorfahren in den Trümmern der Ersten und Zweiten Weltkriege beim großen Weber sterben in den 90er Jahren, wir produzieren technische Textilien, wo es fast eine ganze Industrie ausgelöscht hat, wie die sich da gefühlt haben. Und die würden jetzt reinkommen bei diesem Arbeitgebertag. Und da würden wir sagen, Leute, so schwer wie jetzt war es noch nie. Dann würden die denken, ihr habt doch alles. Ihr habt Kapital, ihr habt Sicherheit, ihr habt einen Rechtsstaat, ihr seid eine der letzten intakten Demokratien auf dieser Welt. Ihr habt das Talent, ihr habt die Gründer und Gründerinnen, wie man sieht. Ihr habt eine Industrie, eine Tiefe im Mittelstand, wie andere Länder sie sich nur wünschen könnten. Worüber meckert ihr den ganzen Tag?
Was waren denn die Reaktionen auf Ihre Rede?
Erstaunlich positiv. Also man weiß ja nicht, wenn man in so einen Raum reinkommt, wo alle sich ein bisschen drauf verständigt haben aus, jetzt kommen hier gleich die Minister und denen sagen wir jetzt mal, wie schlimm es ist. Dass wenn du dann die bist, die eher versucht, so ein Vorbild des Wandels als eine Prophetin des Untergangs zu sein, dann kann es natürlich auch sein, dass sie sagen, ja, aber nein, waren Sie mal bei uns gestern Morgen und so. Und erstaunlicherweise kam viel das Feedback danach aus, oh, das hat Mut gemacht und vielleicht haben Sie recht, wir machen gerade das schlechteste Standortmarketing aller Zeiten für Deutschland und vielleicht sollten gerade wir Unternehmer und Unternehmerinnen mal wieder nach vorne gehen und sagen, was wir eigentlich hier für Stärken in diesem Land haben. Also ich will nicht sagen, dass ich den Saal gedreht habe, aber es war hoffentlich ein anderer Impuls.
Ja, und was sind denn dann die Stärken des Landes? Worauf sollte man sich konzentrieren?
Also zum einen unsere Weltklasse-Forschung. Wir sind auf Augenhöhe mit den USA, wenn man sich anguckt, was wir da an Forschung und Entwicklung an unseren Hochschulen haben. Wir haben die zweitmeisten Patente der Welt und Nobelpreisträger noch und nöcher. Wir sind nur nicht besonders gut darin, das, was wir da erforschen und entwickeln, in die Praxis zu bringen. So, aber Weltklasse-Forschung ist da, Kapital ist ohne Ende da. Also 3 Billionen schlummern auf unseren Sparkonten, 300 Milliarden legen die Versicherer und Pensionskassen jedes Jahr an. Und wir stecken das halt nicht in Innovation.
Das schlummert eben auf den
Konten. Ja, und wir denken so, ach komm, noch ein bisschen in die Bereiche, in die wir schon immer investiert haben. Und Mitte des letzten Jahrhunderts haben wir 4% unseres BIPs in Innovation gesteckt. Jetzt 0,16% des Bruttoinlandsprodukts. Daraus wird halt nichts.
Ja, und wer müsste das ja sozusagen wachküssen, was da schlummert? Und wer, also wo sagen Sie, muss die Politik da ansetzen?
Genau, also zum einen müssen die großen Vermögen dieses Landes ihre Verantwortung auch darin sehen, in dieses Land zu investieren. Also wenn man sich anguckt, was Susanne Klatten an der Unternehmertum in München geschaffen hat, was die Schwarzgruppe in Heilbronn im Bereich KI und Zukunft schafft, dann ist das so das Erste, was ich finde, wo man sagt, Standortförderung fängt auch dabei an, dass wir jetzt nicht alle in die Big Techs in USA investieren und sagen, da kriegen wir eine tolle Rendite, sondern dass wir eben auch hier in die Innovation investieren. Und der Staat ist gefragt, weil wenn man sich anguckt, was Frankreich gemacht hat, Macron hat sich vor 4 Jahren, 5 Jahren hingestellt und gesagt, I want France to be a startup nation. Und dann hat er die Versicherer und Pensionskassen in die Pflicht genommen, in Venture Capital, also Startups zu investieren. Das hat 6 Milliarden ins französische Ökosystem gespült. Das hat einen riesen Aufbruch in Frankreich als Folge gehabt. So, und das Gleiche könnten wir hier machen. Und da fehlt dieses Leadership from the top. Also ich höre zu wenig von der Politik gerade, dass wir das Neue in diesem Land wollen. Aber ich höre sehr viel, dass wir das Alte beschützen wollen.
Ja, machen Sie es mal konkreter. Also wo sollte man genau investieren und wie könnte man das nochmal
fördern? Also Pensionskassenversicherer, 300 Milliarden, davon 1-2% im Jahr in Venture Capital Fonds, ist genau das, was Frankreich gemacht hat. Darf man, ist Solvency II sicher, all die Gegenargumente, die es gibt. Also das sollte man tun. Dann sollte man eine Incentivierung für Kapital schaffen, in Innovation hier zu gehen. Andere Länder haben da Steuervorteile, Abschreibungsmodelle, Verlustvorträge verrechnen. Also die haben sich da tolle Sachen ausgedacht, damit das Kapital sagt, ach komm, das macht ja Sinn, statt Mac7 zu kaufen, hier zu investieren. Und so ein bisschen sagen, dass du das willst. Also wäre ich gerade Bundeskanzlerin, würde ich sagen, liebe Leute, wir schaffen es nicht ohne eure Arbeitskraft, aber wir schaffen es auch nicht ohne euer Kapital. Und diese Rede fehlt bisher.
Ja, also das wäre was, was Sie sich wünschen würden. Hat die Ampel das besser gemacht?
Ja, die hat mehr das Neue auf dem Schirm gehabt. Es gab eine Start-up-Beauftragte im Wirtschaftsministerium. Habeck hatte sich das Thema ganz oben auf die Fahnen geschrieben. Es gab viel, was jetzt die jetzige Regierung aus der letzten noch abarbeitet. Aber es gibt in dieser bisher zu wenig genuin Neues. Und ich habe so das Gefühl, wir haben ja jetzt noch ein paar Jahre Zeit und dann muss es aber sitzen. Und da frage ich mich so ein bisschen, worauf warten wir?
Also da haben wir noch Zeit?
Also man kann immer sagen, wir haben keine Zeit mehr, nur diese Panikmache aus, wenn wir jetzt nicht handeln, ist alles vorbei, ist jetzt auch nicht motivierend. Aber jetzt zu sagen, wenn wir jetzt in den nächsten 2-3 Jahren die Hebel umlegen, die wir in diesem Land haben, die ich gerade alle beschrieben habe, dann haben wir auch in Zukunft eine echte Chance, vorne mitzuspielen. Wir müssen es halt jetzt mal machen.
Ja, wir schauen ja immer wenn man guckt, geht es dem Land gut, geht es der Wirtschaft gut, schaut man auf die Wachstumszahlen. Ist das eigentlich nach wie vor ein gutes Kriterium für das Wohlergehen einer Gesellschaft?
Also ohne Wachstum hast du natürlich weniger zu verteilen. Deswegen generell muss der Kuchen schon größer werden, damit wir dann eben auch all das, was wir bedienen wollen, auch weiter bedienen können. Und auf der anderen Seite ist mir schon auch wichtig, was wird denn da gegründet oder was wird denn da groß? Also ich war jetzt nie ein großer Fan dieser sehr kurzlebigen Geschäftsmodelle, wo man so das Gefühl hatte, jetzt gibt's Lieferdienste im ganzen Land oder so. Da bin ich schon eher die sagt, was ich eben schon angesprochen habe, Kernfusion, um CO2-neutral Stahlindustrie und so weiter zu reformieren, Space Tech, um im All nicht blind zu sein und darauf angewiesen zu sein, dass Elon Musk uns sagt, wenn es irgendwelche Truppenverschiebungen gibt. So, das sind so die Sachen, wo ich sage, alles, was in europäische Souveränität einzahlt, das hätte ich gerne mehr. Und dazu gehört auch KI. Wir können nicht bei KI so dieser Zuschauer bleiben, der sagt, ja, wird groß, aber wir schauen mal, sondern wer da jetzt nicht wirklich alles gibt, der sitzt in der Zukunft nicht mit am Tisch.
Also, dass Deutschland nicht mehr unbedingt nur noch das Autoland ist, sondern
genau.
Im Sinne der künstlichen Intelligenz und auf diese neue Technologien da investieren sollte.
Ja.
Sie haben selber gegründet, waren Sie sehr jung, haben Sie eine Fast-Food-Kette wollten Sie gründen oder haben Sie auch getan? Da sollte man gesundes Salat essen können.
Ich wollte gerade sagen, Fast-Food trifft es nicht ganz, sondern so gesundes Convenience-Food.
Genau, absolut.
Salatbars mit gesunden Zutaten und so weiter.
Warum genau das? Warum haben Sie hatten sich darauf konzentriert?
Ich war bei der Münchner Rück im Trainee-Programm. Die haben mich nach New York geschickt zu American Re. Und dann bin ich da durch die Straßen von New York gelaufen, 2003. Und überall gab es diese coolen Restaurants, wo man reinging. Alles war gesund, modern, tolle Musik. Und das gab es zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland. Dann habe ich gedacht, so, ich kündige bei der Münchner Rück, ich komme zurück, ich mache die erste, so heute wie Dean & David und was es heute so gibt, mache ich in Deutschland auf. Problem war, ich bin keine Gastronomin, ich bin auch keine gute Köchin. Mein Talent liegt woanders und deswegen war es jetzt auch kein besonders großer Erfolg. Ich habe noch nicht mal geschafft, den ersten Laden aufzumachen, weil ich da so verkopft dran gegangen bin und gedacht habe, dass die Ausstattung des Ladens und was die Kellner und Kellnerinnen anhaben, ist wichtiger, als dass ich mal so ein Ding aufmache. Also insofern habe ich da früh gelernt, dass es am Ende auch zählt, dass du die PS auf die Straße bringst und nicht nur eine tolle Idee hast.
Und Sie sind gescheitert. Das ist ja das, wo viele sagen, das ist ja, die Kultur haben wir in Deutschland so nicht. Was war denn die größte Idee, die Sie dadurch entwickelt haben? Oder was haben Sie davon gelernt, von diesem Scheitern?
Also zum Ersten, in dem Moment, wo du scheiterst, lernst du wenig, weil du ja dann nur guckst, was haben die anderen in der Zeit gemacht und denkst so, oh Gott, wie konnte ich nur? Warum bin ich nicht bei der Münchner Rück geblieben? Warum habe ich nicht meinen Lebenslauf konsequent weiterverfolgt? Das Scheitern wird ja erst in Anführungsstrichen akzeptiert, wenn du danach nochmal Erfolg hast. So, und das sage ich auch immer denen, die scheitern. Das darf sich richtig blöd anfühlen. Also wenn da euch einer einredet, das ist jetzt ein super Moment für dich, da kannst du jetzt richtig was lernen, das kommt schon erst im Nachhinein. Was du dann im Nachhinein lernst, ist, dass alles, was du da gemacht hast und gelernt hast, ja nur dann was wert ist, wenn du es dann nochmal machst. Wenn du also nur bei dem Scheitern verharrst, dann kannst du das nicht auf den Lebenslauf schreiben und du hast auch nicht so richtig was von den Learnings. Als ich dann 2012 zum zweiten Mal gegründet habe, Fox & Sheep, eine App-Firma für Kinder, Apps, da hatte ich so eine Liste von Fehlern, die ich nicht nochmal machen wollte. Und ich würde sagen, das hat mich von Minute eins viel besser gemacht, als jemand, der es da zum ersten Mal versucht hätte.
Nun kommen Sie aus einer Unternehmerfamilie. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war Ihre Wodurch war Ihre Kindheit geprägt und anders als die von anderen Kindern, die nicht zu Hause in der Firma aufwachsen?
Genau, also zum einen ist es natürlich ein unglaubliches Privileg von zwei Eltern. Beide waren Unternehmer und Unternehmerin. Meine Mutter hat sich selbstständig gemacht, erst ganz klein, alleine und ist dann Stück für Stück gewachsen. Mein Vater hat das Familienunternehmen geführt. Das ist natürlich erstmal ein unglaubliches Privileg, in Echtzeit mitzuerleben, wie geht Unternehmertum. Das geht gar nicht so sehr mit dem goldenen Löffel einher, was immer jeder denkt. Also wenn ich da an unsere Kindheit zurückdenke, war das relativ unglamourös. Aber es hatte natürlich eine unglaubliche Welt, die sich da auftat. Auf der anderen Seite ist es anstrengend, weil es ist halt nie fertig. Du schwankst so ein bisschen mit der Konjunktur. Also mal fährst du nicht in Urlaub, mal fährst du in Urlaub. Im Urlaub wird aber eigentlich auch immer gearbeitet. Jedes Essen ist dominiert von Rechnungen, die noch gezahlt werden müssen, Mitarbeitergesprächen und so. Und meine Schwester und ich haben schon manchmal auch auf Durchzug geschaltet und gesagt so, puh, also so eine normale Kindheit wäre auch nicht schlecht.
Aber es war schon so, dass Sie sagen, ich will trotzdem Unternehmerin sein.
Bei mir schon, bei ihr nicht. Daran sieht man auch, dass das in beide Richtungen gehen kann. Sie ist dann später dazu gekommen, aber sie hat, bis sie 30 war, gesagt, damit könnt ihr mich wirklich jagen. Bei mir hat es eine Faszination ausgelöst, weil ich dachte so, dein eigenes Ding zu machen, dir von niemandem sagen zu lassen, was geht und was nicht geht, Ideen in die Tat umzusetzen, wo Leute sagen, glaube ich nicht, das hat mich schon immer gereizt. Und das ist natürlich toll, dass ich den Weg gehen konnte. Denn wäre jetzt mein zweites Startup nichts geworden, wäre die Luft dünn geworden. Also so oft kann man auch nicht gründen, ohne dass es Erfolg hat und dann aber noch genug Geld zum Leben haben und dann noch das Selbstbewusstsein haben, weiterzumachen.
Nun hätten Sie ja auch noch die Position gehabt, zurückzugehen ins elterliche Unternehmen. Das gibt einem natürlich auch eine Ruhe und eine Sicherheit, oder?
Ja, wobei das ja alles andere als ein Automatismus ist. Also das ist ja nicht 300 Jahre alt geworden, weil man immer gesagt hat, wenn irgendeiner von euch nichts Besseres findet oder unerfolgreich ist, dann kommt doch zu uns. Also auch da wäre jetzt nicht der Weg mit roten Rosen da ausgelegt worden nach dem Motto, oh, wie schön, du bist 35, du hast noch nichts im Leben geschafft, dann komm doch zu uns jetzt. Und ich hätte es auch nicht gewollt. Also das Unternehmen steht in Bielefeld. Ich bin da aufgewachsen. Ich liebe diese Stadt und die Region. Aber ich lebe jetzt seit 2011 in Berlin mit meiner Familie, mit meinem Mann, der hier auch Unternehmer ist. Das hätte sich wie das Leben meiner Eltern nachleben angefühlt. Und da wollte ich lieber mein eigenes Leben.
Und das haben Sie jetzt eben sehr intensiv auf ganz vielen Ebenen. Also Sie sind jetzt auch stark Investoren. Sie investieren in Unternehmen. Sie haben einen eigenen Podcast. Sie haben ein Buch geschrieben. All das, was ist das, was Sie, wo Sie das Gefühl haben, damit erreiche ich am meisten?
Ich glaube, mit der Langfristigkeit, dem Durchhaltevermögen und diesem, ich mache einfach immer weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt mal für 2 Jahre einen Podcast hätte und dann schreibe ich mal ein Buch und dann mache ich mal wieder nichts und dann kommt mal wieder was und so, dann wäre man so ein bisschen so, das hat dann immer so was, jetzt hat sie wieder was zu sagen und jetzt wieder nicht. Dadurch, dass ich jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren in diese Kerbe schlage aus, komm Deutschland, trau dich, sei mutiger, sei risikofreudiger, bewerte andere Menschen nicht so, guck nicht immer rüber zu denen, die es nicht schaffen und suhl dich dann da, sondern geh lieber deinen eigenen Weg. So, und dafür, glaube ich, viele Beweise auch selber gegeben habe, dass das geht. Aber führt das dann zu Glaubwürdigkeit und dass die Menschen dir folgen und sagen, okay, vielleicht kann ich mir von der eine Scheibe abschneiden.
Ist es für Sie auch einfacher, diesen Mut zu haben, Sachen sich zu trauen, weil Sie auch ja privilegiert aufgewachsen
Bestimmt.
Sind?
Auf jeden Fall. Also es gibt in Amerika dieses Experiment, wo sich alle hinstellen und dann heißt es, jetzt geht jeder einen Schritt nach vorne, der eine tolle Bildung genossen hat, dann jeder, der nicht sexuell missbraucht wurde, dann jeder, der ein warmes Essen auf dem Tisch hatte und. Und dann stehe ich ja de facto schon an der Ziellinie, wenn der Startschuss fällt. So, und dieses Bewusstsein, dass ich es viel leichter hatte im Leben aufgrund des Umfeldes, führt bei mir eben dazu, dass ich sage, so, und wie können wir jetzt diese Startlinie viel weiter nach vorne ziehen für all die, die das nicht haben? Und all meine Aktivitäten wie Startup-Teams, Non-Profit, 13- bis 19-jährigen Unternehmertum beibringen, digitale Bildung für alle e.V., ein e.V., ein gemeinnütziger, den ich vor 10 Jahren gegründet habe, der dafür sorgen soll, dass nicht nur Eltern, die ihr Kind schon zum Cello und Hockey fahren, jetzt auch noch coden lernen, sondern dass das eben allen Kindern zugänglich wird. Ich glaube, daher rührt auch meine Motivation zu sagen, ich meine alle da draußen und nicht, wie können die, die schon viel haben, es irgendwie noch besser haben.
Und wie kann man das hinkriegen und auch dann um da nochmal auch auf die Politik zu schauen, was muss da geleistet werden, weil gerade, dass wir besser werden müssen in der Digitalisierung, in der Bildung, sind ja nun Themen, die seit Jahrzehnten so genannt werden, aber auch da funktioniert es nicht so, dass eben alle
genau, und da können wir uns jetzt noch Jahrzehnte am Bildungssystem abarbeiten oder wir schaffen Initiativen, die einfach beschleunigen, was wir wollen. Und eine gemeinnützige Initiative ist zum Beispiel Live Teach Us. Die sagen, es fallen jede Woche in Deutschland 1 Million Unterrichtsstunden aus. Dann matchen wir die doch mit Menschen von außen. Und dann wie bei so einer App kriege ich eine Anfrage. In deiner Schule im Umkreis von 5 Kilometern fällt heute um 12 Uhr der Unterricht aus. Möchtest du Friseur, Handwerker, Unternehmerin kommen und diese Ausfallstunde machen? So, und das Ding macht gerade Schule und ich liebe diese Initiativen oder Klasse.
Aber es sind immer so einzelne Initiativen.
Ja, die sind aber groß, die werden richtig groß. Okay. Also Startup-Teams gibt es jetzt bundesweit. Wir haben jetzt unser großes Finale im Juni. 13- bis 19-Jährige aus der ganzen Bundesrepublik reisen an. Und wir müssen uns halt trauen, klein anzufangen, auf die Gefahr hin, dass es auch Liebhaberei bleibt. Und dann müssen wir dem Ganzen einen Aufschwung geben. Und wenn ich mir jetzt angucke, was es für Bildungsinitiativen gibt, die zum Teil auch Lehrer und Lehrerinnen Fortbildung machen und so, die kommen nicht aus den Kultusministerien, die kommen von Menschen, die dieses Land verändern wollen.
Ja, aber genau das ist doch eigentlich dann das Problem. Dass es immer wieder Menschen sind, die genau wie Menschen, die Klassenzimmer ihrer Kinder streichen. Also, dass es dann Initiativen gibt, um Löcher zu stopfen? Oder sagen Sie, ist das gerade richtig, weil wir sollten auch nicht uns alle so auf den Staat verlassen.
Also perfekt wäre es, wenn der Staat liefert. Und perfekt wäre es, wenn die Kultusminister jetzt mal sagen würden, wir sind zwar 16, aber wir machen jetzt mal einmal richtig. Und jetzt wird Bildung mal Priorität in diesem Land, denn das ist die einzige Ressource, die wir haben. Das ist das Gold in den Köpfen unserer Leute und Menschen und Kinder. Es passiert aber nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen. Und dann eben nicht in dieses Meckern und diesen Stillstand zu verfallen und zu sagen, der Staat muss es richten und wenn der es nicht macht, dann wird's halt nichts, sondern selber sich in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, das sind gerade Zeiten, da musst du auch ein bisschen mehr reingeben als sonst. Bin ich ein großer Fan von.
Ja. Wie interessant wäre es für Sie selber, in die Politik zu gehen? Sie haben große politische Vorbilder ja in Ihrer Familie. Ihr Urgroßvater war Gustav Heinemann, Johannes Rau war Ihr Onkel, also zwei Bundespräsidenten, von denen Sie sich was abgucken konnten. Also gibt es da nicht einen Reiz, wo man sagt, jetzt haben Sie gegründet, jetzt haben Sie so viele Sachen gemacht, jetzt der nächste Schritt ist die Politik?
Also ich bin total politisch interessiert und ich mische mich ja auch viel ein, aber ich habe keine, also wenn ich es jetzt flapsig sage, keine Lust in das System reinzugehen, weil ich befürchte, ich würde nichts verändert kriegen. Ich würde da reingehen und dann wäre ich ein Minirad in diesem System und dann würde ich da wie so ein Duracell-Häschen gegen dieses System anlaufen und sagen, Leute, schneller, weniger Gesetze, weniger Verordnung, weniger Bürokratie und hätte einen solchen Idealismus. Und nach 6 bis 9 bis 12 Monaten wäre ich so leer gelaufen und würde denken, Mensch, du hattest eigentlich da draußen als Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, konntest du die Geschichten des Gelingens erzählen. Beim FC Viktoria konntest du den Beweis antreten, dass wir da in der ersten Bundesliga mitspielen. Da habe ich einen Hebel. In der Politik fehlt mir bisher der Beweis, dass Unternehmertypen wie ich da wirklich glücklich werden.
Ja, vielleicht könnten Sie ja den ersten Beweis liefern.
Also das könnte man immer machen. Dafür müsste man aber auch die Bereitschaft haben zu sagen, unparteiische, also parteiübergreifende oder parteilose Menschen da wirklich mit ihrer Stärke reinzulassen. Und ich weiß nicht, ob das System dafür so gemacht ist.
Aber dann stellen Sie ja unser System an sich in Frage.
Ich finde unser System super und jeder, der Politik und also ich finde die Demokratie super, unsere soziale Marktwirtschaft und jeder, der Politik macht, soll es machen. Aber du musst dir selbst treu bleiben. Und ich rede, wie ich rede. Ich möchte, dass die Sachen vorangehen. Und zwar im Monatstakt und nicht im Legislaturtakt. Und bisher habe ich genug Beweise dafür, dass ich es auch außerhalb dieses Systems ganz gut hinkriege.
Ihr Großvater Gustav Heinemann war, glaube ich, in 5 verschiedenen Parteien.
Stimmt. Der war ein Querwechsler.
Ja, und ja. Sie haben mal der FDP Geld gespendet. Mhm. Welche Partei liegt Ihnen denn heute am nächsten?
Das ist so ein bisschen mein Problem. Das geht, glaube ich, mir wie vielen in diesem Land, dass man so ein bisschen denkt, das ist aber alles gerade nicht so zwingend. Das heißt, wenn, wäre ich, glaube ich, die eine neue Partei gründet, als jetzt in eine Partei einzutreten, die es schon gibt.
Und haben Sie da konkrete Ideen drüber?
Nö, das ist jetzt einfach nur wieder mein Startup-Gedanke aus. Hättest du normalerweise das Versicherungs-Startup gegründet oder dich bei der Allianz beworben? Naja, eher das Startup gegründet. Und in der Logik bin ich auch eher die für eine eigene oder neue Partei.
Mhm. Trotzdem sagen, ist es ja auch schon so, dass es ja auch sinnvoll ist, das schreiben Sie, glaube ich, auch in Ihrem Buch, dass es Quereinsteiger gibt in der Absolut. Politik, dass Unternehmer
gibt's ja auch gerade mit Wildberger gehen. Zum Beispiel.
Genau, Sie haben ja auch lange ein Digitalministerium gefordert. Das gibt es nun. Ja. Wie zufrieden sind Sie damit?
Also ich bin sehr zufrieden, dass es das gibt und ich verstehe nicht, warum wir uns das nicht schon viel früher getraut haben, aber das ist müßig. Jetzt freue ich mich besonders, dass es mit jemandem besetzt ist, der antritt, in 4 Jahren da so viel wie möglich zu schaffen und nicht, um wiedergewählt zu werden. Und er sagt weiterhin, im Januar 2027 haben wir alle auf unserem Handy Führerschein, Fahrzeugschein, Versicherungskarten und sehr viele Unternehmen laufen sich warm, in diese Schnittstelle dann reinzuarbeiten und uns weitere Dienste anzubieten. Das glaube ich ihm und ich freue mich drauf.
Also das ist was Positives. Ja. Jetzt ist diese Bundesregierung, die schwarz-rote Koalition, jetzt fast genau ein Jahr im Amt. Hat die sich bewährt als Start-up schwarz-rot?
Och, da geht schon noch was. Also die Start-up- und Scale-up-Strategie, die es beim letzten Mal gab, die ist noch nicht da. Auch sonst hast du noch nicht, wie ich eben gesagt habe, so diesen eigenen Fußabdruck. Was wollen wir eigentlich erreichen in Bezug auf Innovation und Startups und Scale-ups? Aber das Gute an Unternehmer und Unternehmerinnen ist ja, die wachen morgens auf und machen einfach. Und ich finde, wir haben uns in diesem Land seit Corona zu sehr angewöhnt, in Richtung Politik zu gucken, uns an denen abzuarbeiten und zu sagen, wenn die nicht liefern, können wir auch nicht. Ich finde, wir haben schon auch selber in der Hand, vieles zu gestalten. Und dann wäre es schön, wenn die Politik auch mitmacht. Ja,
damit meinen Sie Unternehmer.
Genau.
Und jetzt konkret aus Ihrem Verband, von den Start-ups, was fehlt denen? Sie vertreten, glaube ich, 1200 Unternehmen. Also gibt es da konkret was, wo Sie sagen, das muss jetzt aber wirklich mal noch besser werden?
Also zum Teil fehlt denen nichts, sondern die haben zu viel davon, nämlich Bürokratie. Also die wären sehr froh, wenn sie gerade in den ersten Jahren, nachdem sie gegründet haben, in Ruhe gelassen werden mit überbordender Bürokratie. Weil man muss sich ja vorstellen, du musst ja erstmal auftauchen als Unternehmen. Du musst erstmal in die Gewinnzone kommen. Wenn du auf dem Weg dahin schon zugeschüttet wirst mit allen möglichen Reportings, Notarterminen und so weiter, dann hält dich das eigentlich vom Ziel ab.
Ja, Sie haben ja auch gesagt, man sollte da den Kündigungsschutz ändern.
Genau, für die hohen Gehälter, weil was machen wir im Moment? Wir stellen Menschen nicht ein, weil wir denken, wenn das nicht passt, werden wir die auch nicht wieder los. Das ist richtig bei den Gehältern, die darauf angewiesen sind. Aber wenn ich 100, 120.000 Gehalt verdiene, dann einen Kündigungsschutz zu haben, der so starr ist, das macht das ganze System träge. Und wenn man sich andere Märkte anguckt, Skandinavien, vor allen Dingen, also ich will gar nicht USA sagen, weil da fehlt die soziale Absicherung. Aber in Skandinavien haben die so ein Flex-Security-Modell aus flexibler Kündigungsschutz und sehr viel Sozialstaat, der auffängt. Und die Mischung mag ich, dass die Arbeitgeber dafür da sind, einzustellen, auszuprobieren, zu wachsen. Und der Staat ist dafür da, wenn es nicht klappt, aufzufangen. Hier ist es so ein bisschen beides nicht richtig. So, und da möchte ich ran.
Ja, es gibt ja schon auch eine Diskussion über Gerechtigkeit, Vermögensverteilung. All das ist ja auch was im Moment auch gerade zwischen Schwarz und Rot natürlich eine große Rolle spielt. Was würden Sie sagen, wie gerecht geht's zu im Land?
Nicht gerecht. Wenn man sich anguckt, wie da die Statistiken sind, dann sind wir ein nicht sehr gerechtes Land. Kapital ist relativ niedrig besteuert. Die, die viel Kapital haben, profitieren. Die, die wenig Kapital haben, kommen nicht hoch. Also das heißt, wenn wir jetzt sagen, alle müssen jetzt mal mitmachen und alle müssen was in die Mitte legen, dann heißt alle. Und dann müssen wir aber auch so diese Debatten führen. Im Moment führen wir sie immer so, dass wir einer Gruppe was wegnehmen, uns dann wundern, dass die schreit und alle anderen applaudieren und sagen, das wäre doch gut.
Also sobald das heißt, Sie sind für eine Vermögensteuer und für eine
Erbschaftssteuer? Ich gehe ja gar nicht in diese einzelnen Sachen
so rein. Aber irgendwann muss es ja konkret
werden. Genau, aber dass wir mehr Geld abgeben können, wenn wir mehr Geld haben. Also jetzt wird ja gerade aktuell diskutiert, die Einkommensteuer zu erhöhen, die sogenannte Reichensteuer. Habe ich überhaupt kein Problem mit, beziehungsweise finde ich richtig, dass die, die mehr haben, auch mehr abgeben. Generell glaube ich aber, Arbeit eher weniger zu besteuern, ist eine sehr gute Idee. Und Vermögen und Kapital eher mehr, damit wir eben möglichst Arbeit incentivieren und mehr Arbeitskraft in diesem Land freisetzen.
Noch eine letzte Frage vielleicht, weil Sie ja nun 2 Bundespräsidenten in Ihrer Familie haben. Wäre das denn noch ein Job, der Sie reizen könnte, Bundespräsidentin?
Nee,
ich habe eine gesucht.
Ja, das stimmt, aber da sind ja auch viele gute in der Auswahl oder zumindest werden die genannt. Nee, ich bleibe die einfach Dinge umsetzt, wo man zuguckt und sagt, Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass das klappt. So, das würde ich gerne noch so die nächsten 30, 40 Jahre machen und da fühle ich mich sehr wohl und glücklich.
Und haben Sie eine Kandidatin, die Sie gerne hätten?
jemanden von außen. Wann haben wir eigentlich angefangen zu sagen, dass das jetzt so eine Position ist, wo wir jetzt immer Politiker und Politikerinnen hinsetzen, um die zu befrieden? Also ich fand von Roman Herzog über Gauck, über Horst Köhler, die fand ich alle großartig. So, das in weiblich hätte ich gerne.
Okay. Sind wir gespannt. Vielen Dank, Verena Pauster, für das Gespräch und sind gespannt, ob Ihre Ideen der positiven Zukunftszugewandtheit sich ein bisschen umsetzen. Danke Ihnen.
Vielen Dank.